Fleisch.
Okay, komme.
Mittags bei Henning.
Der Podcast mit Anja und Josie.
Herzlich willkommen, Josie. 63. Anja. Hashtag 63.
Krass. Du bist so euphorisch. Jetzt, weil wir kein Jubiläum haben, ne? Jetzt bist du gleich, ist gleich ein Downer für dich.
Ja. Mm.
Oder ist deine Stimme, sag mal, täusche ich mich, oder ist deine Stimme so ein bisschen tiefer als sonst?
Hab so ein bisschen Halsschmerzen.
Ja, wo kommt das her? Warst du im Urlaub? Warst du irgendwo im Süden? Warst du auf einer Insel? Irgendwas mit Mucke?
Ey, du warst auch auf einer Insel. Wir waren vielleicht zufällig auf derselben Insel.
Das ist aber ein kleiner Unterschied. Der Geräuschpegel, der bei dir da war. Und ich krieg die Fragen, ob ich beim Ballermann war. Ganz ehrlich. Als ich die Entschuldigungs... Ja. Ah, das muss man vielleicht mal vorneweg sagen. Erstmal herzlich willkommen. Ja. Und wie so oft habe ich natürlich wieder was rausgelegt und gesagt, Leute, wir... Josie. Anja guckt ganz frech. Nein. Ich habe noch schnell was rausgelegt, weil wir am Mittwoch entschieden haben, dass wir die Folge ein bisschen verschieben, um ein paar Tage, weil das Champions League-Finale vor der Tür stand. Und dann haben wir gedacht, nehmen wir das noch mit. Und wir haben auch
naja.
Noch, ja doch, schon.
Eigentlich, also Josi, wenn wir mal ehrlich sind, hatten wir keinen Zeitpunkt gefunden, weil du auf Mallorca warst und ich auf Mallorca warst. Und
das Champions League-Finale war.
Ja, und das Champions League-Finale war dann der große Grund dafür.
Naja.
Aber ja, also ich kann dich mitnehmen in meine letzten Tage. Es war sehr,
nimm mich mit.
Sehr intensiv. Wir haben viel gefeiert, sind ja aufgestiegen. Ich ja sogar doppelt aufgestiegen. Nein, und genau, waren auf Mallorca und es war echt, war lustig, hat Spaß gemacht.
Mit dem ganzen Team?
Es war das komplette Team und vier aus dem Staff-Team. Also die Mädels hatten eine Finca, wir waren hatten ein Hotel. Ein bisschen näher dran, genau, und haben uns dann abends ab und zu getroffen, nicht die ganze Zeit, aber genau, also es war gut, hat Spaß gemacht und dann sind wir jetzt zurückgeflogen und dann war das Pokalfinale ja gestern und dann war ja noch die Players Night, so ging es heute
Abend. Wart ihr alle, also das ganze Team auch, die Mädels?
Genau, das ganze Team war, genau, wurde eingeladen auch auf zur Party später. Ich bin aber in der Nacht gefahren, weil ich heute Pflichtspiel hatte mit Chemie Leipzig. Und heute Morgen noch gespielt habe.
Weil du genau, professionell deswegen, bist, Anja. Bist du um 12 Uhr da losgefahren?
Um 1, war um 3 hier in Leipzig und habe dann heute um 12 gespielt. Also weil, siehst du, wie wichtig mir der Fußball ist und dass ich auf eine Party verzichten konnte. Und wie die Mädels erzählt haben, war es anscheinend ja eine ganz tolle Party. Also so, das war jetzt mein Party-Marathon. Wie waren deine letzten Tage?
Ich war nicht da, wo du warst. Ich war viele Kilometer weiter nördlich. Und das war relativ ruhig und einfach mal weg, Handy aus. Ich habe noch nicht mal ein Buch gelesen. Ich habe ein Buch mitgenommen, aber das waren 3 Seiten und das war's dann. Das kann ich übrigens empfehlen, von Hotel Matze, der diese Podcast-Folgen dann in ein Buch gemacht hat. Ich weiß nicht, ob ich
Schon
mal erzählt habe.
Ja, hast du mir erzählt.
Fand ich cool. Habe ich aber auch wieder mitgenommen. Einfach Hauptsache dabei gehabt. Und ja, ich glaube, war dann relativ schnell wieder drin, weil wir zurückgekommen sind und dann wirklich direkt nach Eindhoven gefahren sind, Champions League Finale. Und dann hat ja Almut für DAZN kommentiert und ich habe für ganz, ganz spontan, weil die noch ganz schnell die Rechte irgendwie bekommen haben mit irgendeiner Sublizenz fürs ZDF kommentiert. Aber es war ein bisschen Chaos, weil die nicht wussten, ob sie das jetzt so schnell hinkriegen. Und es war alles irgendwie ganz, ganz, ich glaube, untypisch für die Öffentlich-Rechtlichen, dass es dann so knapp, glaube ich, dann noch vorher ist. aber hat alles geklappt und war ja ein krasses Spiel. Ich habe auch ganz, ganz viele getroffen und an der Stelle vielleicht mal einfach danke, weil ihr immer so ganz nett kommt und ganz höflich und ich immer ganz stolz bin, was wir irgendwie für Zuhörerinnen und Zuhörer haben.
Tatsächlich, ja.
Ja, wirklich, doch. Also ich soll dir ganz, ganz liebe Grüße von ganz, ganz vielen Leuten sagen.
Also bei mir ist es nicht so, dass sie dich grüßen.
Ja, komisch.
Nein, aber das muss ich gleich sagen, weil ich war ja auch im Ballermann und ein paar von Hoffenheim-Mädels, die waren auch da oder von den Frauen und dann kam eine und die stand so auf den Stühlen, war voll im Party-Mode und der hat tippt sie mich von hinten an und sagt, ey, ich höre deinen Podcast. Ich so, ja, wie heißt du denn? Oder euren, nicht dein, euren.
Ich wollte gerade sagen.
Und somit grüße ich dich jetzt, Isabella Hartig hier. Als Bundesligaspielerin hörst du unseren Podcast, das finde ich cool. Also, liebe Grüße.
Hat sie mal Credits gekriegt. Hey, wie heißt sie, Isabella?
Ja.
Baby? Ja. Ja. Macht Anja nicht so oft. Alles klar. Hast du ihr hoffentlich einen Drink ausgegeben dann?
Nee, sie hatte gesagt, sie hatte am Vorabend viel getrunken und war in dem Moment nicht
und
so gut.
In die Pfanne gehauen.
Genau.
Ja, okay. Ich habe auch noch ein paar Prozente, glaube ich, sind noch drin. Aber ich freue mich, weil heute wird schön. Heute wird schön und heute wird interessant. Ich hätte noch, bevor wir da reinhüpfen, darfst du dir noch eine kleine Geschichte, ich versuche es auch kurz zu machen, wirklich, halt mich dran. Du kannst aussuchen, entweder Koffer oder Bettgeschichte. Darfst auswählen.
Was war das Erste? Ich habe es nicht verstanden.
Koffer.
Koffer oder Bettgeschichte?
Ja.
Ah, oh, Koffer. Ach, Josi, was ist denn dir wieder passiert? Ehrlich.
Ja, Du kannst dir nicht vorstellen.
Ich nehme den Koffer.
Wir waren zu zweit unterwegs. Und ich kenne das immer, dass irgendwas passiert. Irgendwas passiert immer, irgendwas läuft immer schief, ich weiß das. Und deswegen bin ich schon so halb angespannt, immer dieser Anreisetag. Und es hat alles funktioniert. Ich habe gedacht, wo ist der Haken? Alles hat funktioniert. Dann haben wir so ein Auto gemietet. Und das hast du auch noch bekommen, ohne dass irgendwie anstehen musst. Das war ganz, ganz weird. Und dann sagt er im letzten Moment, ja, wollt ihr jetzt Vollkasko oder wollt ihr Teilkasko? Und dann sage ich so, ja, ich habe gedacht, das wäre schon versichert und so, ne? Nee, wir machen gar nichts hier. Ach komm, da passiert nichts.
Oh Gott.
Nee, warte, das ist nicht der Punkt. So, und dann gehen wir zum Auto. Und wir hatten einen Riesenkoffer. So, diesen Remover, schwarzen Remover von der Lazio. Ich weiß nicht, ob du den kennst. So, Riesenkoffer, wir zum Auto hin. Und dann habe ich gedacht, oh, jetzt müssen wir aber gucken. Guck mal wirklich nach Kratzern. Geh mal wirklich außenrum. Wir beide außenrum da rumgetigert, Kratzer. Nee, nix. Ja, cool. Ey, läuft ja wie geschmiert. Dann lass doch reinhüpfen. Los. Nach 20 Minuten kriege ich so eine Frage gestellt. Sag mal, hast du eigentlich den Koffer eingepackt?
Oh
nee,
Gott.
Nee, hast du den Koffer eingepackt? Hab ich gedacht, verarsch mich nicht. Haben wir dann noch 5 Minuten, hat's uns gekostet, weil ich gedacht, beide uns verdächtigt haben, uns zu verarschen. Irgendwann einfach rumgedreht, noch mit halb gebrochenem Spanisch. Oh, hier, gerade eben hier, verloren, Koffer, was heißt der Koffer? Scheiße. Geguckt. Und jetzt überlegt immer. Wir sind einfach losgefahren, auf diesem riesen Parkplatz. Und dann stand dieser Koffer da einfach ganz alleine.
Und der war auch immer noch da.
Der war dann, also eine nette Dame hat den jetzt, und ich wollte eigentlich dir den Zettel, ich schicke euch ein Bild, weil die hat dann einen Zettel dran geklebt auf Spanisch und hat gesagt, Josefina, poor Josefina, die hat den Koffer nicht mitgenommen.
Auf Spanisch.
Oh, aber egal, deswegen habe ich gedacht, ich habe mich dran erinnert, wir waren auf Mallorca und ich habe alles, Handy wurde mir geklaut, Portemonnaie wurde mir geklaut, Anja war dabei, es war alles weg und das war meine Karma-Geschichte, alles wieder zurückbekommen. Ich war sehr happy, aber wir haben Tränen gelacht, wir haben uns schon alles ausgemalt. Nichts, keine Schlüppis, nix, egal.
Oh Mann.
So kurz habe ich es noch nie erzählt.
Okay, so sonst mal ausführlicher.
Jetzt findet man einen Übergang.
Vom Koffer zu unserem Gast heute, Gästin. Dafür vielleicht noch kurz, bevor wir dich reinholen, Inka, unsere Gästin, aber Almut, unsere treue Zuhörerin, Almut Schuld, hat uns dich quasi empfohlen und deswegen danke dafür schon mal, Almut, dass du deine Kontakte hast spielen lassen. Und Josie hat sich eine Journalistin oder eine Sportreporterin gewünscht. Hier ist sie. Willkommen, liebe Inka.
Woo! Hallo, ihr beiden. Ich freue mich total.
Ja, wir uns auch. Und vor allem, dass das, nach so einem busy Weekend, ich weiß nicht, ob das bei dir dann so das generelle Pensum ist, dass du eigentlich so unterwegs bist, aber da war ja jetzt was. Du warst auch in Eindhoven. Und dass das jetzt heute Abend noch funktioniert, dafür schon mal vielen, vielen Dank.
Ja. Ich bin aber übrigens auch mal stolz, wenn ich mit meinen ganzen Sachen irgendwo wieder ankomme, und wir könnten jetzt auch eine Stunde über von mir vergessene Koffer, Rucksäcke, Schlüssel an verschiedenen Orten in brasilianischen Taxis und so weiter reden, aber nee, lass uns sonst beim Fußball bleiben. Aber sehr sympathisch mit Koffer da stehen gelassen, kenne ich. Ich glaube, das ist immer, weil wir eigentlich sind wir mit Wichtigerem beschäftigt, weißt du?
Immer. Was Materialien, ich bin nicht materiell. Es geht um das, was um die inneren Werte geht. So.
Aber ihr wart ja anscheinend auf derselben Party nach dem Champions League-Finale, oder? Was ist passiert?
Also ich glaube jetzt gar nicht, dass es irgendwie größere Entgleisungen gab. Wenn, dann dürften wir auch nicht drüber sprechen. Ich habe sie nicht so mitbekommen. Ich glaube, dass ja auch erstmal die Spielerinnen vom VfL nach diesem Spiel jetzt natürlich nicht so mega gut drauf waren. Aber im Laufe eines Abends löst sich das ja dann auch ein bisschen. Und dann ist auch einfach der letzte Abend der Saison. Aber da könnt ihr euch natürlich viel besser reinfühlen. Aber so wie ich sie dann erlebt habe, waren sie dann schon irgendwann auch locker. Und auch was sie nach dem Spiel gesagt haben, waren, dass sie halt glauben, wenn das so ein paar Tage auch vergangen ist, dann werden sie auch stolz sein auf das, was sie geschafft haben in dieser Champions-League-Saison. Und das können sie ja auch sein.
Glaube ich auch. Und ich bin ganz fasziniert, weil ich weiß nicht, ob ihr das, wenn ihr wirklich jetzt gerade zuhört, alleine die, so, das war jetzt eine Antwort. Und das ist so eine, ich finde, man hört das, wenn jemand so weiß, okay, guck mal, ich setz jetzt da einen Peak und dann, weißt du, und dann ein bisschen Witz und dann zack und abgerundet und hier, bitteschön. Also, genießt es heute. Genießt es, so. Okay. Aber wenn wir dich vorstellen würden, ich mag das zum Beispiel nicht, wenn ich in einen Podcast gehe und dann sagt jemand, so, jetzt stell dich doch mal selber vor. Mhm. Und wenn wir, Anja und ich, also ich meine, wir wissen ja, wer du bist, aber vielleicht wissen das ein paar auch nicht, kennen sie vielleicht dein Gesicht, würdest du mitgehen, wenn ich sagen würde, du bist Sportjournalistin, Sportreporterin und Fieldreporterin? Oder gibt's da noch einen anderen Begriff, der dazwischen ist? Oder würdest du noch was adden? Und wie beschreibst du diese Jobs?
Genau, also das gehört ja schon zusammen und dazu würde man noch Filmemacherin sagen. Also ich mache ja relativ viele Dokus auch über Fußballerinnen und Fußballer, schwerpunktmäßig eigentlich so halbstündige Filme, 45 Minuten, eine Stunde oder so. Und für mich ist eigentlich diese Kombination auch sehr schön. Also zum einen dieses bei den Spielen zu sein und da die Spannung mitzuerleben und auch wie sich halt in der letzten Minute nochmal was ändert, man alles umwerfen muss, die ganzen Fragen oder sowas. Aber letztendlich am Ende dann leider doch ja immer nur fragt, woran es gelegen hat. Und das wäre mir jetzt irgendwie insgesamt dann so ein bisschen zu simpel. Und da mag ich halt die langen Filme total, weil man sich da halt wirklich mit Menschen beschäftigt oder mit Geschichten auch, manchmal auch mit Sportgeschichte, dann einfach Zeit hat dafür, sowohl beim Dreh, bei den Interviews, bei der ganzen Vorbereitung und das dann am Ende echt in ein so ein Werk gießt und dann was fertig hat, das was auch irgendwie bleibt, ja, das finde ich auch total schön.
Mhm. Ich habe immer gedacht, eine halbe Stunde ist nix. Und dann ging es mal darum, es hat angefangen mit so 3 Minuten. Kannst du mal 3 Minuten da irgendein Stück einspielen, sowas machen und so. Und wenn du da mal in der Produktion dabei bist und dann denkst, eine halbe Stunde zu füllen, dann habe ich erst gemerkt, wow, wie krass viel eine halbe Stunde sein kann. Also Wahnsinn. Ich erinnere mich, ich glaube, in der 11mm Shortkick-Skala oder sowas, da lief, glaube ich, der mit Almut. Der ging auch 30 Minuten, wenn ich es, also so ungefähr. Also ich finde, das ist eigentlich voll die schöne Zeit. Also auch sowas, wenn du nicht irgendwie, ich meine, 1,5 Stunden oder sowas zu füllen, ist ja Wahnsinn, das ist ja einfach ein Kinofilm dann. Okay, und das heißt, du magst diesen Mix einfach zwischen diesen Sachen. Und das ist auch, ja. Also wie muss man sich das vorstellen? Ist das dann so, bist du auch so angestellt oder ist dann dieses Filmemacherin, ist das eher Freelancer oder und auf nicht festgestellt, ist das andere, gibt's was festgestellt ist oder wie gestaltet sich das?
Genau. Also ich arbeite seit 20 Jahren fast ausschließlich für die ARD und bin da beim NDR in Hamburg und mache Sachen fürs NDR-Programm, aber auch für die Sportschau. Und das ergibt sich dann aber ja auch, gibt ja auch Sachen, die vielleicht nur im NDR interessant sind und bundesweit nicht so. Und dann gibt's aber welche, die auch bundesweit interessant sind und dann in die Sportschau kommen. Oder wir haben natürlich auch diverse Live-Übertragungen. Und ich bin auch die eine von zwei Nationalmannschaftsreporterinnen bei der ARD und bin dann bei den Turnieren da halt auch mit unterwegs. Und eigentlich ist es so die Spiele, das ist der Alltag, kann man sagen. Und die Dokus kommen dann dazu, die macht man ja dann auch oft einfach unter der Woche und die Spiele sind am Wochenende. Aber für so eine Doku, die zum Beispiel 30 Minuten lang ist, bin ich dann 6-7 Tage im Schnitt in Hamburg. Da ist man dann wirklich in so Schichten, sowas wie 8 bis 15 Uhr oder so. Eigentlich 7 bis 15 Uhr, aber kriege ich nicht hin. Also ich kann da um 7 nicht auftauchen. Und deswegen 8 bis 15 Uhr. Und genau, dann hat man danach auch noch so Post-Production und so weiter. Das dauert dann einfach so ein bisschen. Und ich bin dann meistens am Wochenende bei den Spielen. Ich habe 2003 bei der ARD angefangen, beim NDR habe ein Volontariat gemacht. Also es ist im Prinzip eine Ausbildung zur Hörfunk- und Fernsehjournalistin. und habe mich dann fürs Fernsehen entschieden und wollte eigentlich sofort in die Sportredaktion, aber das hat dann nicht so ganz geklappt sofort. Und dann war ich erstmal beim Landesfunkhaus in Kiel, was im Nachhinein total sinnvoll war, weil ich da ganz viele verschiedene Sachen machen konnte, also jetzt nicht nur Sport oder gar nicht vorrangig Sport. Und weiß nicht, Gerichtsprozesse, Bauernhofgeschichten, Osterfeuer, Live-Schalten oder so. Und dann habe ich aber ehrlich gesagt nach der dritten Live-Schalte vom Osterfeuer gedacht, also dann im dritten Jahr, ja. Das, ich kann das jetzt nicht nochmal erzählen hier nächstes Jahr, warum es das gibt und dass es hier warm ist und wie hoch das Feuer ist. Und dann habe ich nochmal probiert, das in Hamburg, ob ich da noch irgendwie unterkomme beim Sport, und dann durfte ich auch bleiben. Und dann hat sich's so ergeben, dass ich dem VfL Wolfsburg zugeordnet wurde, so ein, zwei Jahre später, eigentlich den Männern. Und das mache ich auch immer noch. Also ich war jetzt auch letztes Wochenende beim Spiel gegen Hertha da und bin da auch einfach noch viel im Stadion. Aber es ist ganz witzig, weil eigentlich so seit einigen Jahren, gerade so ab März, verschiebt es sich dann immer so mehr hin zu den Frauen, so dass ich zum Teil zu den Männerspielen dann auch gar nicht gehen kann, weil dann hier in London zum Beispiel ja auch das Halbfinale mit den Frauen war oder so. Und ich das auch total gerne dann mache. Aber ich mag auch die Kombination aus dem Fußball der Männer und dem der Frauen. Also ich finde auch, das ist einfach eine Abwechslung.
Ja, da finde ich, also ich gehe mal zu dem Thema so Interviews und so, weil wir da ja auch ein bisschen das Thema hatten, Josie, letzte Woche oder bei der letzten Folge. Merkst du eigentlich einen Unterschied, wenn du jetzt zum Beispiel nach dem Spiel Frauenfußballerinnen interviewst oder Frauensportlerinnen im Vergleich zum Männer Fußballer, sag ich mal. Also von der Antwort, ist es mehr, kann man irgendjemand noch irgendwie mehr entlocken, oder ist es ein anderes Arbeiten, oder kann man das überhaupt irgendwie so sagen?
Also ich finde es jetzt schwer, das so komplett zu verallgemeinern, und natürlich ist auch das Image, dass alle Fußballprofis, die männlichen, jetzt komplett mediengeschult sind und sowieso gar nicht mehr sagen, was sie denken, aber das ist nicht meine Erfahrung, dass das immer so ist. Also ich finde, dass es eigentlich in jeder Mannschaft Typen gibt, die ehrlich sprechen, auch manchmal welche, die unterhaltsam sind, und dass man da auch ein bisschen weiterkommt. Und ich glaube, dass der bei den Fußballerinnen es noch ein bisschen leichter ist, dass die auch gerade heraussprechen, dass die ehrlich sind und dass sie sich vielleicht auch nicht ganz so diese Gedanken immer machen, oh Gott, wenn ich jetzt hier ein falsches Wort sage, dann stehe ich damit ja morgen in der Bildzeitung. Vielleicht, weil die Aufmerksamkeit auch noch nicht ganz so groß ist. Und wenn ein Fußballer was Falsches sagt, dann wird das mehr vielleicht irgendwie breitgetreten. Aber ich finde, dass man eigentlich da ja mal da einen guten Interviewpartner erwischt, dann dort eine gute Interviewpartnerin, und kommen da eigentlich so zurecht. Ich meine, dann wissen wir ja auch alle, dass diese Field-Interviews sowieso jetzt, also die werden keine Preise gewinnen, und man kann sich auch echt irgendwie Mühe geben, dass man eine Frage schön stellt oder so. Und es gibt zum Beispiel Fußballtrainer, die finde ich eigentlich da am schlimmsten. Die kann man ganz konkret was fragen, und die Antwort beginnt mit, ja gut, und dann kommt, wir sind eigentlich ganz gut ins Spiel gekommen. Und dann kommt eine komplette Spielzusammenfassung, die ja niemand hören will, weil, also man hat ja das Spiel selber gesehen. Die Zuschauer haben vorher einen Beitrag oder so einer Sportschau darüber gesehen, und man soll es ja eigentlich bewerten, was da passiert ist, oder Gedanken schildern. Aber Trainer, finde ich, neigen auch mit 30 Jahren Erfahrung dazu, so ein Spiel zusammenzufassen. Das wäre irgendwie ganz trollig.
Ja, das würde ich sofort unterschreiben. Ich finde, das ist sowieso, also es gibt natürlich auch, das kann ich jetzt nicht verallgemeinern, weil es gibt solche Trainer und solche Trainerinnen oder ganz unterschiedlich, aber ich hatte vor einer Woche oder zwei Wochen in Lissabon einen Mal-Workshop mit Coaches, also mit 32 Coaches. War so ein Mentoren- und Menti-Programm von der FIFA, die das ausrichtet, um, sagen wir mal, wir haben jetzt Pia Sundhage, und die hat ein Menti, und das ist dann eine U20-Trainerin irgendwo in einem anderen Land, vielleicht sogar Ungarn, und alles komplett durcheinander gewürfelt. Und mit denen haben wir einen Painting-Workshop gemacht. Und es ist Wahnsinn, weil es ist das, was du gerade gesagt hast, Inke, dieses nonstop, also direkt nochmal auf, also das dreht sich nonstop um Fußball, natürlich, muss ich ja auch, ne, aber ums Strategische, ums Taktische, um alles Mögliche. Und das zu erklären, also dieses Bedürfnis von erklären, ich weiß nicht, ob es rechtfertigen ist. Ich meine, es kann natürlich nach dem Spiel dann auch irgendwie kommen, ne? Dieses Rechtfertigen, weil das und das, und erklären, dass man das alles gesehen hat. Man weiß das alles, damit man irgendwie als kompetent dasteht, denke ich jetzt einfach mal. Und dieser Druck, also das ist ja Wahnsinn, ne? Aber du hast ja recht, das ist genau das, was du halt nicht hören wirst. Aber es ist so verkopft und es ist so, also für mich war die Challenge zum Beispiel, da wegzukommen, nicht zu denken, sondern einfach zu fühlen. Und ich finde, das sind zum Beispiel für mich die schönsten Interviews, wenn jemand sagt, ganz ehrlich, für mich fühlt sich das gerade jetzt so und so und so an. Oder ich kann es nur so beschreiben. Oder da, also das, was du halt noch gerade so zusammenkriegst, für mich wesentlich interessanter als irgendwie die Fassung zu wahren und zu sagen, ja, also da sind wir schwer, da haben wir uns schwer getan, da lief es dann besser und jetzt bin ich erstmal frustriert. So, keine Ahnung. Aber wahnsinnig schwierig.
Also ich kann auch unterschreiben mit dem, was du gesagt hast, auch, dass die Spielerinnen sich noch nicht so viele Gedanken machen, ne? Die Konsequenzen sind noch nicht so groß, das da gehe ich vollkommen mit. Und so ein bisschen jetzt aus den paar Jahren, die ich jetzt so da mit dem Trainerteam arbeite. Ich glaube, so als aus Trainersicht ist es so, du versuchst ja immer irgendwie Antworten für dich zu finden. Du hast den Matchplan erstellt, du hast die Idee, du weißt, wie der Gegner spielt und das alles ist ja in deinem Kopf. Und dann versuchst du das, glaube ich, so für dich zusammenzufassen. Josie, ein bisschen so wie du gesagt hast, so eine Rechtfertigung vielleicht für, und dann ist es einfach, dann kannst du dich vielleicht nicht mit deinem Trainerkollegen unter austauschen und dann müssen halt die Sportreporter
hinhalten. Ja, das ist ja Fachsprache.
Ja, also, aber weißt denkst so, du denkst, du bist so total gefangen in deiner Blase und verstehst nicht, dass da welche gucken, die vielleicht 12 Jahre alt sind oder so, ne? Also.
Ja, was meint ihr mit ankippender 6?
Ja, genau.
Ja, genau. Aber wir haben uns ja auch gefragt in der letzten Folge, so was gibt's für Techniken oder ist es wirklich, wie wichtig sind diese Techniken? Da alles das, was nur eine Ausbildung vielleicht auslernt. Und ich weiß auch gar nicht, ob man das lernt, ne? Zum Beispiel dieses klassische offene Fragen, geschlossene Fragen, das, was man vielleicht auch sogar mal als Normalo irgendwie gehört hat, ohne dass wir jetzt Journalisten sind. Wie kriegt ihr das oder hast du das miterfahren oder hast du das irgendwo, hast du ein Coaching bekommen oder war das was, wo du dir an vielleicht hattest du Vorbilder, gab es da welche, wo du gesagt hast, ah, so wie der oder die das macht, dann nehme ich mir irgendwie was raus oder wie war so diese Schulung diese journalistische Schulung, kam die in der Realität oder in der Theorie?
Beides. Also wir hatten schon am Anfang in der Ausbildung beim NDR so Interviewseminare, auch mit Kamera, auch sowas, wo man dann zum Beispiel trainiert wird, wenn der Interviewpartner so gut wie gar nichts sagt, man dann halt auch immer noch mal eine Frage hat. Da wiederum weiß man ja zum Beispiel in der Bundesliga inzwischen, welche Spieler dazu neigen. Also als wir in Wolfsburg sind, Maximilian Arnold, wenn der verloren hat, da ist keine Antwort lang. Und dann fragt man am besten schnell und höflich nach. Und weil wenn man beides nicht tut, dann sieht man auch nicht gut aus dann. Und ich glaube, dass das wirklich so ein bisschen auch die Erfahrung ist. Und ich versuche dann aber auch immer mir jetzt gerade vorzustellen, in welcher Stimmungslage derjenige da überhaupt gerade kommt. Und frage mich dann bei manchen Sachen auch, welche Fragen müssen jetzt sein und welche sind eigentlich nur, um hier Krawall zu machen. Und dann lasse ich die hier Krawall machen, weg. Also es ist jetzt nicht, dass man da nicht kritisch ist, aber also ich muss jetzt nicht irgendwie zu so einem Selbstzweck jemanden irgendwie provozieren. Und ich glaube wirklich, dass man da mit der Zeit dann einfach ja mehr Erfahrung bekommt. Und trotzdem habe ich es auch ab und zu immer mal wieder, dass ich irgendwo stehe und denke, oh Gott, jetzt habe ich das nicht gefragt. Aber also es ist jetzt nie was irgendwie existenziell ist, aber wo ich dann irgendwie vielleicht auch danach ein anderes Interview höre und denke, ach Mensch, ja, das ist jetzt auch eine schöne Antwort und die habe ich so jetzt irgendwie nicht. Aber nee, und also so ein Vorbild hatte ich da jetzt eigentlich nicht, was so Interviews angeht.
Mhm.
Und ich glaube, dass wenn man jetzt so längere Geschichten macht, also längere Filme über jemanden, dann hilft es ja total, dass die Leute Vertrauen zu einem haben. Und also natürlich kennt man jetzt nicht jede Sportlerin oder jeden Sportler 3 Jahre, bevor man dann einen langen Film macht oder so. Das geht nicht. Aber ich glaube, es ist total wichtig, sich vorher einfach mal zu unterhalten, dann eine halbe Stunde oder so und auch demjenigen zu sagen, was man mit dem Film eigentlich will. Und ich habe so eine Serie, Anja, das ist auch was für dich, aber das könnte ich mir dich sehr gut auch vorstellen. Die heißt Ex-Profis im Amateurfußball. Haben wir schon 3 Filme gemacht.
Habe ich und, tatsächlich schon angeguckt auf YouTube. Also ich glaube mit Martina Müller und noch 2 Jungs. Hier Martin Harnik oder wie er heißt und noch einer, ne?
Genau.
Ja,
und jetzt hatten wir neulich da Kevin Großkreuz auch dabei.
Ah, okay, und, das habe ich noch nicht gesehen.
Der, also den kannte ich jetzt auch nicht wirklich. Also vielleicht hatte ich ihn irgendwann mal 3 Minuten interviewt. Und dem so ein bisschen irgendwie klar zu machen, das ist hier jetzt kein Film, wo irgendwie alle seine Skandale rausgeholt werden sollen, sondern es geht um die Liebe zum Spiel einfach. Darum geht's und wie das schon als Kind war und wie das jetzt noch ist und warum der jetzt noch auf irgendwelchen Amateursportplätzen rumrennt. Da gibt's dann auch kritische Kommentare, die sagen, ja, fürs Geld. Aber ich meine, wir wissen jetzt, dass der dann nicht das verdient, was er früher verdient hat. Und ich glaube auch wirklich nicht, dass das irgendwie bei ihm da der wirkliche Grund ist. Und da hatte ich wenig Zeit. Aber ich fand das Interview dann von ihm eigentlich sehr gut und ich glaube, dass er so im Laufe der Zeit dann gemerkt hat, okay, die will jetzt hier echt nichts Böses. Und das ist ja in dem Fall auch nicht der Ansatz. Es ist ja dann, was wir da machen, also Sport ist ja oft ein Teil der Unterhaltung auch. Es gibt auch schwerere Themen, aber wenn man die jetzt gar nicht hat, dann glaube ich, muss man das jemandem auch vermitteln, dass man eigentlich nur zusammen manchmal auch nur was Schönes besprechen möchte. Und wenn das nicht möglich ist, weil es um schwerere Themen geht oder um welche, wo Sachen nicht gut gelaufen sind, dann muss man es auch machen. Aber ich finde manchmal diese anklagenden Geschichten irgendwie schwierig. Ich weiß noch früher beim HSV, da war immer ein Reporter, der hat die angebellt in einer Mixed Zone. Was war das denn heute wieder? Das wisst ihr ja wohl auch nicht, oder so ungefähr. Und das finde ich ist überhaupt gar nicht irgendwie unsere Position, da irgendwie so eine Rolle zu übernehmen oder persönlich beleidigt zu sein, weil ich gerade ein schlechtes Fußballspiel gesehen habe. Und ich habe auch schon sehr viele schlechte Spiele gesehen, aber
glaube ich. Ja. Aber ich kann da nochmal auch nochmal unterschreiben, weil du gesagt hast, so wenn ich das selbst aus meiner Position nehme, wenn man zu einem Interview geht, ich glaube, das weißt du, Josie, auch, es gibt eigentlich nichts Schlimmeres, wenn dein Gegenüber irgendwie nicht vorbereitet ist. Und dabei meine ich ja nicht, der muss das Komplette irgendwie auswendig lernen, aber so dieses, ey, okay, ich habe mich mit dir beschäftigt, ich weiß, es ist Frauenfußball, ist jetzt nicht ein Thema, vor allem wenn jemand, der nicht aus dem Frauenfußball kommt, deswegen fand ich es immer schön, wenn du natürlich Interviews geführt hast, der sich auskannte, das war für mich direkt, oh geil, okay, wir können hier reden, das ist schön, ne? Also das finde ich und
du merkst es auch sofort.
Merkst du total.
Ob jemand vorbereitet ist.
Genau. Ja. Und das mit dem Vertrauen, das finde ich nämlich auch. Also wenn du, und das schafft man ja nicht automatisch. Natürlich braucht das Zeit, ne? Und man braucht, und ich will nicht immer sagen, man muss auf einer Wellenlänge sein, aber man merkt da, okay, du spürst das schon irgendwie, kann ich den vertrauen? Nutzt der das aus, was ich gerade gesagt habe? Weil du weißt es ja selber, Inga, also bist du beim DFB und du gehst, spielst ein großes Turnier und dann gehst du mit deinem Medienberater, dann brieft er dich und sagt, pass auf, dass du das nicht sagst, dass du das nicht sagst, dass du das und sei da vorsichtig und so. Und ich meine, klar, dann schwimmt das ja auch immer irgendwie mit und du denkst ja, okay, kann ich das jetzt irgendwie platzieren, auch nur so zwischen den Zeilen oder nicht? Oder aber ja, das mal so aus der Erfahrung heraus.
Ja, finde ich auch. Ich finde, das ist übrigens ganz, ganz oft, also ich meine, vielleicht ging jetzt unsere Karriere irgendwas zwischen 15 und 20 Jahre bei dir, Anja, ich weiß nicht, ungefähr. Und ich glaube, in dieser ganzen Zeit habe ich, glaube ich, mehr Interviews geführt, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Anja, aber ich habe mehr Interviews geführt, wo ich entweder mit einem falschen Namen angesprochen wurde oder wo Dinge vertauscht wurden im Lebenslauf, die, das ist ja mal klar, dass du irgendwelche Sachen durcheinander bringst, ne? Aber so ganz, ganz klar rauskommt, habe ich jetzt gerade vor einer Woche oder vor zwei Tagen noch hier den Auftrag gekriegt und mach mal eben, weil gerade vor Ort und wir haben vielleicht niemand anderen vor Ort oder sowas. Und es wurde aber immer, das wurde aber trotzdem immer so ganz, ganz Stück für Stück besser. Also das habe ich schon gemerkt. Oder auch in bei den Kommentatorinnen und Kommentatoren zum Beispiel, dass die Namen halt einfach drauf haben, ne? Und dass dann nicht irgendwie, da kommt jetzt eine von der Bank, die kommt gerade aus der Jugend hoch, ja, dann weißt du trotzdem den Namen und du kannst trotzdem zwei Sätze dazu sagen. Ist jetzt nicht schwer, sich darauf vorzubereiten. Ja, genau. Also ich finde schon, dass das besser geworden ist und dass jetzt aber auch die Leute bezahlt werden, um sich Informationen zu holen und sich damit auseinanderzusetzen, weil sonst ist es ja entstanden aus der Liebe, dass jemand sagt, ich folge einem Verein, ich folge, mich interessiert das und so. Und das bringt mich vielleicht zu der Frage, Inka, so wo das bei dir herkommt. Also warum der Sport? Weil du hättest ja auch beim Osterfeuer bleiben können. Ja,
ich komme aus Lüneburg, kleine Stadt in Niedersachsen. Gab dort mal einen, ich finde, sehr berühmten Sportverein, Fußballverein, Lüneburger SK. Leider insolvent gegangen. Und dort hat mein Bruder Fußball gespielt, mein Vater hatte Fußball gespielt, meine Mutter und mein Vater haben da Tennis gespielt. Und ich war da das erste Mal, als ich 2 Wochen alt war oder so. Und ich habe dann da später, die haben damals die Männermannschaft, also Frauenmannschaft gab es nicht, in der dritten Liga gespielt, also Regionalliga damals. Und ich habe da mit Freundinnen Flaschen gesammelt während des Spiels, so Pfandflaschen, und dann konnte man 6 Süßigkeiten davon kaufen. Und deswegen war ich einfach immer beim Fußball dabei. Und ich habe mir nie Gedanken gemacht, ob ich selber spielen möchte, weil ich wusste gar nicht, dass das gibt. Also weil in Lüneburg gab es das nicht. Und es war jetzt aber auch nicht so, dass ich das so total den Drang danach hatte, weil sonst hätte man das herausfinden können, ob es das woanders gibt oder so. Also das habe ich nie gefragt. Ich habe das erste Mal, würde ich sagen, so Ende der 80er mitbekommen, so mit Sylvia Knight, Heidi Moore, dass es auch Fußball für Frauen gibt. Und da habe ich aber schon Basketball gespielt und dann war das irgendwie durch. Und es ist auch jetzt, also ja, ich muss jetzt nicht Fußball spielen oder so, das ist gar nicht jetzt irgendwie mein Ansinnen, aber ich war einfach immer sehr nah dran durch meine Eltern auch im Sport. Also bei uns lief auch einfach immer Fußball, Tennis, Olympia, wir haben alles geguckt, also durften auch dann irgendwie nachts aufstehen zum Teil, weil da Olympia und Hochsprungwettbewerb oder so im Fernsehen war. Und da einfach cool. So sportbegeisterte Familie. Und dann bin ich relativ schnell auch Fan von Werder Bremen geworden. Bin ich leider immer noch, macht nicht immer Spaß. Und oh ja. Ja, dann sind wir da halt auch oft hingefahren. Und ich hatte gar nicht so im Kopf, dass ich das jetzt unbedingt auch beruflich machen muss oder was ich da so machen könnte. Auch das war so ein bisschen anders, ne? Also man kannte jetzt gar nicht, oder ich zumindest nicht so viele Berufe und war sowieso nach dem Abitur mehr irgendwie unsicher, was ich jetzt machen soll. Und hatte nie jetzt so unbedingt Journalistin eigentlich als Berufswunsch. Und hatte in der Schule, war ich gut in Geschichte und mich hat das interessiert und habe ich gedacht, dann studiere ich jetzt das. Und dann haben die in Hamburg an der Uni gesagt, dann braucht man ein Nebenfach. Und dann bin ich da rumgelaufen und dann habe ich gesehen, oh, Politik, 4 Scheine nur im ganzen Studium nehme ich. Und dann brauchte man noch eins. Und der Fachbereich, oder ich weiß nicht mehr, wie das hieß, Politik, der war mit Journalistik in einem Gebäude. Und ich habe gedacht, das ist jetzt aber praktisch. Und dann mache ich das.
Hast du das vom Gebäude abhängig gemacht? Ja. Guck mal, wenn das alles zusammen ist.
Dann man irgendwie ein Praktikum und dann hat meine Mutter, die bei der Stadt Lüneburg als Sekretärin gearbeitet hat, da so den Pressesprecher angerufen und der hatte einen Freund, der beim Radiosender gearbeitet hat, das Radio Antenne. Und dann konnte ich da ein Praktikum machen. Und dann hat mir das aber total Spaß gemacht und dann bin ich da auch dran geblieben. Dann habe ich mehr Praktika gemacht noch und habe dann auch noch für eine Nachrichtenagentur gearbeitet und mal so ein bisschen bei Sat.1 und sowas. Und da habe ich halt auch schon gemerkt, dass mir Sport wirklich Spaß macht. Also ich habe auch andere Sachen gemacht und das fand ich auch spannend, also so Politik, Berichterstattung. Aber es ist dann doch dieses Gefühl, im Stadion zu sein. Ich gucke einfach wahnsinnig gern Fußballspiele und bin da einfach total gern dabei. Und dann, glaube ich, passt das so für mich. Und dazu eben der Spaß daran, so die Geschichten von Menschen zu erzählen. Mhm. Also genau, so hat sich das ergeben.
Spannend. Ich finde spannend daran, dass was du gesagt hast, dieses Gefühl von, ja, und wir durften da auch mal dann abends irgendwie ein bisschen länger aufbleiben oder nochmal wach geworden oder sowas, ne? Weil ich glaube, dass es ganz, ganz viele Situationen gibt, die, wenn man mit irgendwas in Berührung kommt, was man halt dann liebt oder so, dann ist das ja so eine irgendeine prägende Erinnerung, wenn du zurückgehst, ne, so am Zeitstrahl und sagst, ja, da. Und das ist doch krass, weil wahrscheinlich, vielleicht erinnert man sich nicht an Ergebnisse oder was weiß ich was, aber du erinnerst dich an das Gefühl, was du hattest, wenn es so besonders war. Und und ich glaube, ich meine, für uns war es jetzt so, das Thema ist ja klar, gerade WM, wollen alle, dass sie gerne gezeigt wird. Der Kompromiss sollte jetzt einfach mal langsam kommen. Aber bringt mich auch zu diesen Anschlusszeiten zum Beispiel, dann einfach zu sagen, ja, wow, wie besonders wäre das denn zu sagen, guck mal, das ist jetzt aber um die und die Zeit und jetzt unterbrechen wir mal, gerade egal, wo du gerade bist, dann sagst du halt, kommst in der Aula zusammen, die Schülerinnen, Schüler und jetzt wird eine halbe Stunde oder eine Halbzeit hier Fußball geguckt, ja, oder ein ganzes Spiel. Also diese Liebe oder dieser erste Berührungspunkt vom Fußball, ohne dass du aber auch diese Vorbilder hattest. Weil deswegen habe ich vorhin gefragt nach diesen Vorbildern, weil weder im Journalistischen oder vielleicht im Sport ja eher dann schon noch, ne, die man so hat, die man kennt. Aber wie kommst du dahin? Und bei dir hört sich das so krass an wie, naja, und dann kam das, dann kam dieser Baustein und dann da war noch das möglich und so. Und dann war es ja nicht so diese klassische, ich will Anwalt werden und das ist der Weg und den macht man und dann funktioniert's, sondern es ist ja ein stetiges Rausfinden. Ist es jetzt immer noch so oder sagst du jetzt so, ja, jetzt bin ich eigentlich da, jetzt bin ich genau da happy, wo ich eigentlich bin?
Doch, das bin ich schon wirklich weitgehend. Also gerade auch, wenn ich jetzt so auf die letzten Monate gucke, hatte ich viele spannende Fußballspiele auf jeden Fall, natürlich durch die Champions League der Wolfsburger Fußballerinnen, wo ich dann dabei sein konnte, einfach auch. Und ich habe dazu jetzt als letztes eine Doku gemacht über 3 Fußballerinnen, Lena Oberdorf, Laura Freigang und Clara Bühl, die im Juli noch im ersten läuft und davor einen Film über 3 Ex-Profis, Kevin Großkreutz, Asani Lukimia und Konstantin Rausch. Und das waren beides Filme, die einfach total Spaß gemacht haben, weil man auch da, das sind ja jetzt gerade bei den Ex-Profis keine so Wahnsinnsgeschichten. Das waren alles keine, also Kevin Großkreuz schon, die beiden anderen waren gar keine großen Stars. Das waren solide Bundesliga-Profis. Aber auch da, deren Geschichte zu erzählen, der eine, der aus Afrika mit 8 Jahren nach Deutschland gekommen ist und natürlich auch große Träume hatte, Asani Lukemia, der dann übrigens bei 16 Bundesligisten angerufen hat, ob er da mal ein Probetraining machen kann. Ach. Und dann hat Kaiserslautern gesagt, ja, aber er hatte kein Geld, sich das Zugticket zu kaufen, und so ist er bei Hertha gelandet. Und sowas mag ich halt total. Und also das ist, also das erfüllt mich da wirklich sehr. Und ich bin, abgesehen von, also klar, habe ich auch mal genervt von irgendwie, also bei mir ist vor allem manchmal so bürokratische Hürden oder so in Sendeanstalten, die dann echt mich so ein bisschen wütend machen. Aber bei dem, was ich jetzt so mache,
da bist du bestimmt nicht die Einzige.
Mit den Kollegen und Kolleginnen. Das finde ich schon gerade echt auf jeden Fall sehr schön.
Ja. Mm. Ja. Du bist ja auch bei der WM dabei, oder?
Genau, also es ist bei mir so, ich glaube, die habe ich noch gar nicht so richtig beantwortet. Also ich arbeite beim NDR und für die ARD, aber ich arbeite da als freie Mitarbeiterin mit einem sogenannten Rahmenvertrag. Die meisten Sendeanstalten haben da irgendwie ein Konstrukt, womit man freie Mitarbeiter beschäftigen kann, ohne dass die scheinselbstständig sind, ohne dass die sich einklagen könnten. Ich glaube, das will eigentlich auch keiner, weil man ja auch eigentlich so frei sein möchte. Deswegen kann ich auch für andere Auftraggeber arbeiten. Vielleicht würde man es bei manchen irgendwie denken, nee, das passt jetzt irgendwie nicht so gut zusammen. Aber das ist eben nicht verboten. Wenn ich das ab und zu mache, dann sage ich auch Bescheid natürlich. Und auch wenn es mal nur so eine Veranstaltung ist, so wie das schöne 11mm-Festival auch oder so, dann sage ich das. Oder wenn mal was vom Niedersächsischen Fußballverband ist oder so, weil das ja schon dann auch wichtig ist. Und bei der WM war es jetzt so, wir haben es ja eben kurz angeschnitten, also diese Rechtevergabe dauert ja leider sehr lange, und wir dachten auch mal so in unserem Team da bei der ARD, das ist im Dezember entschieden, und dann hieß es, nee, Januar, und dann hat sich das verzögert, und ich habe dann ein anderes Angebot bekommen von einer Produktionsfirma aus München, die im Auftrag der FIFA dort Geschichten realisiert, also und die dann wiederum den Rechteinhabern angeboten werden, also weltweit. Wer da so die Rechte hat, das sollen recht schöne Geschichten, also wirkliche Geschichten sein, nicht irgendwie Trainingsbilder, O-Ton und so weiter, sondern wirklich was erzählen über die Spielerinnen, was die auch bewegt, wie die Geschichte konkret ist. Das macht auf mich einen guten Eindruck, und trotzdem hing ich natürlich auch an diesem ARD-Team und auch an der deutschen Nationalmannschaft, die ich ja ansonsten dann begleiten würde. Und ich fand das sehr schwierig, mich dazu entscheiden, aber letztendlich war es keine Entscheidung, weil wir einfach diese Rechte nicht hatten und auch immer noch nicht haben. Und dann war es so ein bisschen so, dass ich ja auch mal meinen Sommer irgendwie planen möchte, ne? Und also ich habe einen Sohn und der hat dann auch Ferien. Und das muss man dann auch alles noch so unter einen Hut bekommen. Und der war auch oft mit. Also der war mit bei der WM der Frauen 2019 mal eine Woche. Der war eine Woche in Russland bei der Männer-WM. Der war in London letztes Jahr bei der Euro eine Woche. Cool. Aber Australien ist einfach, das macht keinen Sinn, in einer 24 Stunden zweimal im Flugzeug zu sitzen. Und dann habe ich mich jetzt halt für das andere Angebot und gegen ein mögliches, kommen könnte, genau. Also im Grunde habe ich mich gegen diese Ungewissheit entschieden und arbeite dann jetzt für einen anderen Auftraggeber da. Freue mich jetzt auch, also zum einen da zu sein, ich werde in Sydney sein, auch einfach was anderes kennenzulernen. Ich glaube, dass man da auch wieder für den Job, in den anderen werde ich ja danach zurückkehren, aber auch viel mitnimmt, weil andere nochmal anders arbeiten, weil man da andere Inspirationen bekommt. Ich bin da zuständig für die 12 europäischen Teams und da so für den Inhalt. Und also klar, die Engländerinnen kenne ich ganz gut, die Französinnen, aber ich finde es jetzt auch witzig, dass man sich mal mit den Irinnen oder den Portugiesinnen oder so beschäftigt. Und da kann man auch irgendwie wieder was machen und Leute kennenlernen. Und ja, daher freue ich mich jetzt auch. Und das weinende Auge in Bezug auf die Nationalmannschaft ist definitiv da, weil ich das auch echt gut fand, die letzten Turniere. Aber ich habe mich auch bei der Kapitänin jetzt schon abgemeldet und die meinte auch, das war richtig. Und dann machen wir das jetzt so.
Ja, wenn du das halt Go hast, dann
ist halt wahnsinnig schwierig. Aber was ich an der Stelle noch sagen möchte für alle, die gerade zuhören, weil das wirklich, also Inka macht das jetzt transparent und ich glaube, das ist das Schöne, weil das ist diese Situation, da ist sie, glaube ich, nicht alleine. Also ich glaube, es gibt ganz viele, die ja, so wie du gesagt hast, Rahmenvertrag oder diesen Vertrag, den es gibt, dass man, für alle, die nicht wissen, was eine Scheinselbstständigkeit ist, das ist, wenn man eigentlich freier Mitarbeiter ist, aber immer nur einen Arbeitgeber hat auf der Rechnung, dann sieht das so aus, als wärst du nicht frei, weil frei bedeutet, du hast da mal und da und da und da. Und wenn man dieses Konstrukt hat, dann ist natürlich schön, dass du eine kleine Sicherheit hast und kannst trotzdem was anderes annehmen, aber wenn das ja so unsicher ist, und das meine ich, was ich auch letztes Mal gesagt habe, dass das so ganz, ganz viele Leben berührt, einfach wenn das so kurzfristig entschieden ist. Und Leute, da hängen ganz, ganz viele Ketten dran. Und ich bin sehr dankbar, dass wir einfach so, das ist jetzt in drei Sätzen erklärt und das ist so einfach, weil natürlich, du hast dich noch nicht mal gegen was entschieden, sondern da war ja nichts da. So, da ist ja kein Angebot. Und das ist einfach das, was ganz, ganz vielen jetzt auch passiert wird. Und da geht dann wieder eine Kette los. Und also auf jeden Fall einfach mal vielen Dank für die Transparenz, weil ich glaube, viele wissen einfach gar nicht, wie läuft denn sowas ab? Ja, wie kurzfristig ist denn sowas? Mhm. Allein das, was ich jetzt erzählt habe mit am Samstag zum Champions League Spiel, da war morgens war noch nicht klar, ob wir das jetzt machen oder nicht, weil einfach noch nicht klar war, ob steht das, also ist die Technik, ist das okay, blablabla. Und so kurzfristig ist es manchmal eben. Und ich finde sowieso, also ich weiß gar nicht, ob ich nonstop in diesem Bereich arbeiten könnte, weil das echt natürlich ja schnell die Angebote kommen. Ich weiß jetzt nicht, wenn du einen Film machst, eine Doku ist wahrscheinlich nochmal anders, ne? Andere Vorbereitung, aber du musst schon echt auf Zack sein und spontan, oder ist es nur so ein Gefühl
ja,
von mir?
Ja, also das ist ja jetzt wirklich mit der WM, das ist ja echt total ungewöhnlich und sowas hatte ich jetzt noch nie. Ich glaube, das gab es schon mal bei ein, zwei Handball-Weltmeisterschaften auch, dass das kurzfristig auch nicht entschieden war. Das hat dann auch Kollegen betroffen, aber ich hatte das jetzt noch nie, sondern eigentlich weiß man, wann die Turniere sind und dann weiß man auch, dass man dahin fährt, oder man weiß ein Jahr vorher, weil man einen Anruf von einem Sportchef oder so bekommt, der fragt, ob man das machen möchte. Also ich würde sagen, dass man ansonsten so ein Jahr vorher auf jeden Fall Bescheid weiß, auch bei Olympischen Spielen, und es war immer so ein knappes Jahr vorher. Oder ansonsten, wenn es drängt, kann man ja auch fragen, ob man da zum Team gehört. Und ich finde das jetzt schon eine Kurzfristigkeit, also ja, habe ich so jetzt noch nicht erlebt und ich hoffe, dass jetzt nicht der allgemeine Trend dahin geht, dass das jetzt irgendwie bei den nächsten Turnieren so weitergeht und man immer bis kurz vorher irgendwie gar nicht weiß, was man da macht im Sommer. Und ansonsten kann ich eigentlich relativ gut die Wochenenden planen, weil ja die Spielpläne feststehen. Also meistens ja so sechs, sieben Wochen im Voraus oder so, zumindest auch an welchem Tag gespielt wird. Oder eigentlich ist dann auch nicht erheblich, ob die Samstag oder Sonntag spielen. Und bei Sachen, die ich unter der Woche mache, ist es mir schon sehr wichtig, dass ich darüber entscheiden kann, was ich da mache. Und natürlich habe ich dann, wenn ich ein Doku drehe mit Clara Bühl in München habe, dann bin ich den ganzen Tag nicht da. Aber dann mache ich das so, dass ich in der Woche nur den einen Dreh habe. Und dann sage ich in Frankfurt bei Laura Freigang so, die Woche danach geht jeder Tag, aber ich kann nicht noch einen in der machen. Und ich finde das eigentlich ganz schön, dass man da schon viel dann auch selbst bestimmen kann, wie man Sachen legt. Und man hat dann halt auch unter der Woche mal so einen Ausgleich für diese Wochenenden, ne? Also wenn man dann halt nicht so viel da ist manchmal.
Ja. Der Job, egal was du machst, ob du Coach bist oder ist egal was, wenn du im Fußball bist, Weekend, ciao, tschüss, verabschiede dich von Familie und Biergarten. Ist das wirklich in deinem Zuhause.
Ja, aber also das bin ich auch gewohnt. Also es macht mir jetzt nicht so viel aus und ich habe jetzt auch schon ab und zu in letzter Zeit zum Beispiel nur einen Tag am Wochenende gearbeitet oder so. Okay, ja gut, jetzt waren wir von Donnerstag an in Eindhoven, aber
ja, das war jetzt auch
ist ja jetzt
special.
Auch eine Pause.
Eben. Ja, genau. Ich finde es sehr spannend. Mich würde interessieren, aber das ist, ich glaube, das macht jeder anders. Ob du, weil wir haben ja einen Berater, also Anja und ich haben jetzt ganz am Anfang denselben Berater gehabt. Dann gab es, ich glaube, im Frauenfußball gar nicht so viele. Also das ist dann auch nochmal, hat sich nochmal ein bisschen verteilt, nochmal ein bisschen anders geworden, auch in den Ländern habe ich das mal ein bisschen mitbekommen, aber wie läuft das bei, ich sag jetzt euch, so in dem Genre, hat man da jemanden, der, fängst du einfach selber an, über Geld nachzudenken und zu verhandeln, hat man irgendwie jemanden, der einen begleitet, sind das fest, ganz, ganz feste Gagen, dass es da einfach gar nichts zu rütteln gibt, ist das was, wo man, ist es wie bei der Polizei, wo man in Kategorien denkt und jedes dritte Jahr geht's irgendwo anders, in eine andere Kategorie, oder wie muss man sich das vorstellen?
Also Gage finde ich jetzt sehr glamourös für eine öffentlich-rechtliche Sonderanstalt. Ich glaube, es gibt Mitwirkungssymbole, so heißt das.
Ja, ja, Richtig.
Und nein, also da gibt es einfach für Sachen, die man macht, feste Sätze und die sind auch weitgehend nicht verhandelbar. Und die sind so, wie sie sind. Und ab und zu steigen die meisten davon an, weil es Tarifverhandlungen gab und dann auch freie Mitarbeiter mehr Geld bekommen. Und dann ist das so. Ansonsten, wenn ich mal andere Sachen mache, dann ist das schon ja quasi Verhandlungssache. Dann kann man entweder, hat man sowas schon mal gemacht und nimmt dann ungefähr das Gleiche. Oder man fragt halt andere, wie das wohl so ist. Oder man bekommt ein Angebot und denkt gleich, ja, dafür kann man das ja ganz gut machen. Aber also so die Moderatorinnen und Moderatoren bei uns, klar, bei der Sportschau, die haben, also Berater würde ich es jetzt nicht nennen, aber die sind ja in so Agenturen, die sich dann auch darum kümmern und die verhandeln dann auch die Honorare zum Beispiel. Aber es würde sich jetzt bei mir irgendwie nicht lohnen. Ich wollte übrigens auch nie in so einem Studio stehen oder so. Also für mich ist das okay, wenn ich so in Eindhoven vorm Stadion oder im Stadion stehe oder was weiß ich oder Live-Interviews mache. Aber ich fand, dieses Studio-Ding war irgendwie nie so meins. Also ich habe es mal so ein bisschen ausprobiert und da hatten wir dann tatsächlich noch ein Seminar mit Ernst Huberti, der jetzt kürzlich gestorben ist. Aber es muss so 2007 gewesen sein und der hat dann auch so Bänder zugeschickt bekommen, wie ich in diesem Tagesschau 24 Studio so Sport angesagt habe. Und dazu was, wo ich irgendwo im Stadion stand, hat er gesagt, hier Stadion, das machen Sie ganz wunderbar. Aber in diesem Studio, das ist ja wie künstlich reproduziert und dann aus dem All abgerufen. Und ich glaube, da war auch schon ungefähr 80 in dich. Super, weil er hat total recht. Also genau, das wollte ich nie. Und wenn man sowas aber hat, dann hat man auf jeden Fall eine Agentur, die sich da um alles Mögliche kümmert. Zum einen ums Geld, zum anderen bestimmt auch um Maskenbildner und was weiß ich was. Und ja, dann noch gibt's ja auch Moderatorinnen und Moderatoren, die abgesehen vom Fernsehen dann auch nochmal so Veranstaltungen moderieren wollen, wo es dann auch Geld gibt. Und da ist das dann, glaube ich, auch eine gute Art, sowas vermittelt zu bekommen.
Ja. Ja, das ist, ich finde das ganz logisch, wenn das ein Studio künstlich erzeugt ist, dann ist derjenige, der da drin steht, was soll der denn werden? So, wie viel Lebendigkeit sollst du denn da reinbringen?
Ja, ja.
Also ich,
naja, das kennen ja schon viele ganz toll, ich finde auch im Sport. Und
ja, ich glaube, da spreche ich dann, glaube ich, auch nur für mich. Ich glaube, ich könnte auch nicht. Ich glaube so, das, aber du hast recht, da gibt es auch welche, die das glaube ich, sehr, sehr gut mitbringen, die Energie dafür.
Das stimmt, und da brauchst du, und ich glaube so auch, nur mal Klamotten aussuchen und dann, oh, die Jacke hatte ich das letzte Mal schon an, Josie, das kennst du doch, oh, jetzt musst du
ja, musst du umdrehen, musst du nur Wendejacken kaufen.
Oh, na, aber ich meine, Josie, du bist ja auch bei der Champions League zum Beispiel dann halt auch im Stadion, also auch bei den Männern, ja, und aber so die Sportschau, was ja eigentlich jetzt aus der Tradition so die Sportsendung ist, war, je nachdem, wie man es bewertet, aber die ist einfach ja in einem Keller in Köln. Und das finde ich irgendwie auch. Ich bin so gern irgendwo, wo was passiert. Aber da ist ja nichts. Da kann man ja das nur vorher im Fernsehen gucken. Und ich finde schon diese draußen Sachen, die finde ich echt toll.
Ich auch. Und ich finde trotzdem kommt es da irgendwie zusammen. Also zum Beispiel, ich würde es mir irgendwie wünschen, wenn ich so, ist mir jetzt egal, auf welcher Plattform das läuft, aber wenn du halt eine Sendung hast, wo dich jemand begrüßt oder vielleicht auch ein Doppelteam, ja, also irgendwie so zwei, die total unterschiedlich sind, super gut funktionieren und die nehmen dich mit in diesen ganzen Frauenfußball, in die Liga, was war jetzt los, was, keine Ahnung, Transfer, man kennt so von diesen typischen amerikanischen Filmen, da ist immer, wenn so eine, sagen wir mal, Football-Karriere beschrieben wird und der eine und dann kommt der groß raus und dann auf einmal kauft er ein ganzes Apartment mit Fernseher und dann läuft auf dem Fernseher laufen immer irgendwelche Sendungen und wo Transfer und alles Mögliche, ne? So, und das zum Beispiel, klar auch für andere Sportarten, aber zum Beispiel im Frauenfußballbereich denke ich mir so, das wäre so geil, so ein Home zu haben, wo das alles zusammenkommt und wo du das Gefühl hast von, und jetzt gehen wir mal international und schalten mal darüber, weil die haben das, gehen wir mal zu der Women's League in England zum Beispiel oder so, das fehlt mir zum Beispiel, wo ich denke, das wäre so geil, so ein eigenes Sportstudio zu haben, wo das irgendwie so zusammenkommt.
Ja, aber ich finde auch, dass es drumherum einfach noch nicht so richtig viel gibt. Aber dann kann man auch so eine, ja, ein bisschen was auch mal so eine Doku packen, wo man dann Spielerinnen kennenlernen kann. Aber klar, das andere wäre ein viel weiterer Blick und das wäre auf jeden Fall auch schön.
Dann würden wir deine Dokus dann zeigen, weißt du?
Das Ding. Genau. Okay, cool, dann machen wir das.
So rum. Ja, und stell dir vor, du kannst dann den Frauenspieltag zum Beispiel auch in eine Konferenz machen oder so. Das ist doch, was die Leute sehen wollen. Die wollen doch nicht Samstag erst das eine Spiel, das andere. Wer schaut sich denn 6 Spiele an am Wochenende? Das ist doch... Ja.
Ja, aber jetzt hast du ja den Spieltag noch ein bisschen mehr eh auseinandergezogen und kannst auch keine Konferenz mehr machen mit dem, ne? Jetzt hast du noch
unmöglich.
Das Spiel und so und
genau. Ja. Deswegen. Ja. Aber ich komme mal zu meiner Random Question, Inka. Wir haben ja so eine Kategorie und das ist halt wirklich eine echt Random Question. Einen Augenblick bitte.
Random Question.
Also wirklich, die ist super random und ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber ich muss mich ja auch nicht
nicht entschuldigen, weil, Anja.
Ja, genau.
Nicht entschuldigen.
Also pass auf. Es ist einfach so eine Fragestellung. Was denkt ihr, also es geht an euch beide oder so, wenn jemand, vielleicht kennt ihr das ja in eurem Bekanntenkreis oder habt das schon mal gesehen, wenn Menschen auf ihrem Handy als Hintergrundbild sich selber haben. Was denkt ihr, warum? Was hat das für einen tieferen Grund? Also warum? Was ist der, was, ich will mal eure Meinung hören oder eure Gedanken dazu. Du lachst, Josie, bist du selber, ne?
Nee. Genau.
Darf ich noch ganz kurz, bevor wir das beantworten, sagen, was ich noch randomer, gibt's das Wort, finde, ist, wenn Menschen bei WhatsApp im Profilbild sich und ihren Mann oder ihre Frau haben. Weil ich schreibe doch mit dem der Person einer selber Person. Und ich verstehe noch irgendwie von mir aus ein Kind. Aber also ich finde das ganz irritierend, wenn mich da zwei Leute angucken sozusagen und ich schreibe doch nur mit dem einen. aber ich fasse, das war nicht die Frage, aber das finde ich eigentlich auch irritierend. Und jetzt überlege ich noch gerade, ob ich jemanden kenne, der sich selbst als Hintergrundbild hat. Also wenn man jetzt irgendwie nett sein wollen würde, dann würde man sagen, dass der vielleicht sich da sieht an einem Strand in Thailand, wo er mal einen ganz tollen Urlaub hatte und sich gerne an den Urlaub erinnert. Das wäre jetzt eine
das wäre die romantische Vorstellung.
Aber wirklich.
Ja, stimmt. Also das mit den WhatsApp-Bildern, das da gehe ich mit. Vor allem, das sind auch die Leute, die dann in Wir-Form antworten. Also wenn du sagst, wie sieht's denn aus? Hast du Bock nächste Woche auf einen Kaffee? Da sind wir montags bei denen und denen. Da muss ich mal gucken, ob wir da können. Und du denkst so, nee. Also das war jetzt das falsche Wort. Aber Anja, ich weiß gar nicht. Ich glaube nichts Gutes, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich hätte krasse Vorurteile. Ich würde mir wahrscheinlich, je nachdem, wie das Bild ist, also du kannst halt, wenn du irgend so ein freaky Bild hast, bist irgendwo, weiß ich, irgendwas Lustiges vielleicht sogar, ja, dann glaube ich nicht. Irgendwas Verrücktes, springst gerade irgendwo auf den Stein, machst hier so ein, was weiß ich was, Beine zusammen in der Luft, irgendwie so. Dann nicht, aber wenn das einfach so ein echt, einfach so ein schönes Bild von einem selber ist. Ich glaube, da hätte ich mehr Vorurteile in den ersten 5 Sekunden und würde dann vielleicht noch irgendwie auch so Inkas Richtung eingehen und würde sagen, ja, aber das ist jetzt, weil da hat jemand extra Bilder von ihr oder ihm gemacht und jetzt, ne, wollte mal nett sein oder irgendwie so.
Das so drauf machen, ne?
Aber, und du? Was sagst du?
Ja, also erstmal zu der WhatsApp-Geschichte, die jetzt hier noch mit eingeschwimmen wurde. Ich hab mich das noch nie gefragt, aber ich habe das Gefühl, also ich habe das, ja, noch nie, mir ist es irgendwie noch nie groß aufgefallen. Also da werde ich jetzt wahrscheinlich drauf achten, aber ich fand es jetzt noch nicht als störend, aber guter Punkt. Und bezüglich des
Sie wechselt jetzt ihr WhatsApp-Bild, Inka.
Stimmt, jetzt.
Sie wechselt Nein, jetzt gleich ihr Bild raus. Ich bin alleine drauf. Ich habe mich gar nicht angesprochen gefühlt. Ich dachte, was meint sie denn? Du bist so blöd. bezüglich der anderen Sache, ja, also es kann auch sein, entweder so, ey, Stolz, Selbstüberzeugung, Selbstbewusstsein, bam, oder nicht, ja, oder als zweiter Punkt Stolz, das ist ja so ein bisschen wie der Thailand-Urlaub, Inka, so ein bisschen, ey, ich habe was erreicht hier, ich bin stolz, oder man übertuncht dieses, es ist vielleicht eher die Unsicherheit, ne, so dieses, weiß ich nicht, ich weiß es nicht und es ist ja auch schwierig, eine Person zu fragen, warum. Hast du da Bilder von
geil.
Dir?
Ja, aber geil. Cool. Sag mal, was hast du, ist das ein Bild von dir? Wobei, das wäre ja nicht Inka-Style, weil das wäre ja schon wieder jemand anprangern, wenn du sagst, was ist denn das für ein Bild hier? Sag mal, was ist? Sondern man müsste dann irgendwie psychologisch besser rangehen. Aber, aber finde ich gar nicht so eine doofe Frage, Anja. Ist so eine Alltagssache. Werde ich drauf achten jetzt. Komme ich nochmal drauf zurück.
Und dann guck mal, ob du Lösungen, Antworten.
Ja. Aber darf ich auch noch, was ist keine random question, aber ist noch eine Frage, wo ich irgendwie deine Einschätzung gerne mal hätte, Inka. Gibt's was, zum Beispiel im Filmbereich ist es ja so, jetzt kommen so ein paar Sachen raus auf dieser Welle von, man hinterfragt mal was kritisch oder sagt auch mal was, hat vielleicht Support auch noch von ein, zwei anderen Leuten, die das auch gesehen haben. Ist jetzt zum Beispiel bei den Schauspielerinnen und Schauspielern so, dass es an bestimmten Sets irgendwelche Sachen nicht passen, ne? Rahmenbedingungen, das kommt mal raus. Gibt's das beim, und das, du hast ja jetzt mehrere Bereiche, oder sagen wir mal zwei auf jeden Fall, ne? Gibt's was, was du kritisch siehst, wo du sagst, das ist was, was irgendwie für mich nicht gut läuft, wo es irgendwie Verbesserungspotenzial gibt, wo du irgendwie sagst, da sind wir einfach noch nicht, vielleicht ist es auch ein gesellschaftliches Ding oder vielleicht sind es die Leute, die oder Strukturen oder keine Ahnung. Also weil ich sehe in deinem Bereich einfach alles immer nur, was glatt läuft, ne? Also da, wir kommen ja gar nicht hinter die Kulissen.
Na, also man merkt halt schon, dass einfach es einen ganz großen Kostendruck gibt, also bei allen Medienunternehmen, glaube ich. Und also zum Beispiel war gestern ein Kollege von Sky in Eindhoven in der Mixzone mit einem Handy. Sowas hat es da früher nicht gegeben. Also der hatte keinen Kameramann oder Kamerafrau mehr dabei, sondern der hat ein Mikrofon in sein iPhone gesteckt und das stand auf dem Stativ und damit hat der da Interviews gemacht. Und ich will jetzt gar nicht sagen, dass es nicht geht, aber dass es halt von der Qualität her nicht so gut ist wie andere Lösungen mit teuren Kameras, ist auch klar, weil die anderen 30 Leute, die da rumstanden, hatten auch noch richtige Kameras-Equipment. Und das ist jetzt nur so ein Beispiel und auch bei uns ist halt schon der Kostendruck enorm hoch und man muss auch immer noch mal probieren, wo man vielleicht Sachen zusammenlegen kann, wo dann ein Tag vielleicht aber auch länger wird oder im Extremfall auch, wo man auf Sachen verzichtet, obwohl man das eigentlich gerne machen würde und meint, dass ein Film dann besser wird. Mhm. Aber es ist jetzt auch nichts, wo es, glaube ich, irgendwie eine Lösung für gibt. Und wenn man jetzt hauptsächlich fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen arbeitet, hat man natürlich auch da eine andere Verantwortung, was Gebührengelder angeht. Ne? Also was, wenn man da irgendwie Geld raushaut, dann ist das halt nicht das Geld von einem Investor oder von, weiß ich nicht, Sponsoren, die Werbung kaufen oder so. Und deswegen ist es gar nicht so, dass ich das nicht nachvollziehbar finde. Aber manchmal denkt man echt, ey, Leute, wie soll das jetzt gerade noch gehen? Mhm.
Wir haben 200 Euro. Können wir noch zwei Kameramänner haben? Vielleicht noch einen Ton. Ja, war interessant. Also ich glaube, das mit den Kosten ist wahrscheinlich überall. Also ob du privater Sender bist oder öffentlich-rechtlicher, finde ich, habe ich mich viel mehr befasst mit jetzt natürlich mit der Frage einfach so, wie viel Sportarten werden denn gezeigt auch, ne? Also die Verteilung so ein bisschen. Also du hast Handball mal angesprochen. Wir hatten vor, Anja, wann war das mit den Hockeys, wo wir das vor Olympia, glaube ich, Olympia-Vorbereitung hatten wir mit den Hockeys zusammen ein Trainingscamp, einfach nur so ein Tag, was ich fand, es war mega geil, das mal zusammenzupacken. War echt cool. Aber da zum Beispiel mal zu hören, wie das bei denen ist, wie wird das gezeigt, die haben einen Sender, da musst du dich, also die, da wird schon was gezeigt, aber natürlich nicht in der also so wie wir jetzt sogar Frauen, ne? Also da dann zu vergleichen, da sind wir sogar, da haben wir es richtig gut und hey, trotzdem müssen wir ja weiterkämpfen.
Auf jeden Fall.
Aber so, das finde ich zum Beispiel voll spannend, weil du hast dich ja schon für den Fußball so entschieden. Oder er kam auf dich zu oder sowas, aber ja, hast du noch...
Wenn Olympia ist, da ist man dann auf einmal Experte für alles, also ist man natürlich nicht. Und ich versuche auch dann, mich wirklich bestmöglich vorzubereiten, aber wenn man dann auf einmal zum ersten Mal oder zum ersten Mal seit 4 Jahren mit modernem Fünfkampf zu tun hat oder so, habe ich echt immer so ein bisschen Angst, oh Gott, jetzt fliege ich auf, heute fliege ich auf. Aber man hat dann zwar alles vorbereitet, ja, und dann sehr geil. Steht man aber nachher irgendwo und dann ist so die ersten 6 Fragen super top recherchiert. Vielleicht noch jemanden gefragt, der sich auskennt. Und dann stellt man als 7. eine komplette Deppenfrage, die zeigt, dass man einfach keine Ahnung von diesem Sport hat, was ja auch der Fall ist. Und also deswegen, das tut mir dann auch leid für die Sportlerinnen und Sportler, weil die dann was Besseres verdient haben. Aber natürlich haben wir in so kompletten Nischensportarten auch wirklich wenig Experten dann, ne? Und also jetzt so bei den, die da hingehen und Fragen stellen, wahrscheinlich oft irgendwie keinen. Und dann muss man das halt versuchen. Ja, sich da vorzubereiten und vielleicht auch im Hinterkopf haben, dass die Zuschauer ja auch nicht mehr wissen als man selbst. Und notfalls kann man auch übrigens eine Frage immer tarnen mit, die Zuschauer fragen sich jetzt vielleicht.
Ah, das ist sehr gut. Das werde ich mir merken. Abgeben,
wenn man nicht selber komplett irgendwie dumm rüberkommen möchte. Aber nee, also ich liebe Olympia auch und ich finde es total cool, dass man dann auch mal diese ganzen anderen Sportarten sieht. Und zum Beispiel da London 2012, da war auch ganz viel da im Olympischen Park. Und wenn man da mal kurz irgendwie gerade vom Basketball kam, konnte man noch mal eine halbe Stunde zum Bahnrad. Ich habe keine Ahnung von Bahnrad, ich war noch nie am Bahnrad, aber es war der komplette Wahnsinn, was da los war und auch wie das aufbereitet war. Und ich fand es komplett super. Und das ist ja das Tolle irgendwie.
Das ist ja auch eine
Olympia auch. Und da rückt ja dann Fußball in den Hintergrund, auch wenn ihr da sehr erfolgreich wart, in Rio zum Beispiel. Und finde ich auch gut, dass es da zum Programm gehört, aber eben auch cool, dass man diese Vielfalt da hat auf
jeden Fall. Ja. Ich mit. Und jetzt nochmal ganz kurz, Josie, du siehst, ich sehe die Zeit und mir zittert's schon.
Du kriegst schon Puls,
ich krieg,
ne?
Ich krieg schon Panik.
Ich krieg schon Panik.
Deswegen müssen wir das jetzt hier langsam zu Ende bringen. Aber ich würde gerne noch eine typische Journalistenfrage stellen. Okay. Wer wird denn Weltmeister?
Also die Zuschauerin, die fragen ja, sich genau.
Ah, das ist aber ganz, muss ich mich jetzt wirklich auf eine Mannschaft festlegen? Oder
ja, da weißt du mal, wie es uns geht.
Ja, ich weiß.
Und du kannst dich auch rauswinden.
Du darfst also, auch, jetzt, genau. Du
also einmal muss ich sagen, dass ich wirklich von den USA, trotz dieser zwei Testländerspiele gegen Deutschland, in den letzten Jahren gar nicht so viel mitbekommen habe, einfach. Und ich kann gar nicht sagen, was jetzt so seit Olympia, was ja dann 21 war, bei denen so los ist, bin ich jetzt auch noch nicht einfach komplett im Thema. Deswegen typische Floskel, mit denen ist immer zu rechnen, würde ich jetzt erstmal sagen, ohne dass ich mehr weiß. Und wenn man dann gesehen hat, Spanien war bei der Europameisterschaft ja jetzt nicht so wahnsinnig dolle, also jetzt in der Vorrunde nicht, dann das Spiel gegen England unglücklich ausgeschieden im Viertelfinale, wenn man aber gestern gesehen hat, wie weite Teile der Nationalmannschaft da den Ball laufen lassen und selbst wenn man dann mal die Norwegerin rausnimmt.
Ja, aber bei der WM fehlen ja die Hälfte der Spielerinnen dann.
Das weißt du noch gar nicht, Anja, vielleicht ist es auch Last Minute.
Aber guck mal,
dann sind die alle wieder da.
Ja, aber das ist auch wieder irgendwie ganz, das habe ich neulich gegoogelt, ob, also der Trainer ist ja immer noch da, ob die jetzt wirklich alle weg sind oder ob die nochmal wiederkommen. Aber wahrscheinlich sind sie alle weg. Dann die nicht. Okay, also ich würde mich jetzt festlegen, USA, England, Deutschland sind da irgendwie mit vorne dabei.
Alles klar. Okay. Anja, du? Ach, in einem Wort?
Oh nee, komm, habe ich keinen Bock.
In einem Wort? Ich sag Brasilien.
Okay,
Brasilien. Deutschland und Brasilien.
Yay.
Yay. Hey. Ja, Mensch, also ich würde sagen, Anja, du darfst noch mal überlegen und ich werde dich das nächste Mal fragen. Du hast noch ein bisschen Überlegungszeit. Aber Inka, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und wir werden vielleicht noch mal gleich ein paar Sachen aufschreiben, die wir in die Shownotes packen. Okay. Deine Empfehlungen auch, vielleicht was, was man angucken kann. Du hast im Juli was erwähnt. Also wir packen das alles mal rein. Schaut fleißig, weil ich glaube, das sind ganz, ganz viele tolle Geschichten. Und wir bedanken uns ganz, ganz herzlich, dass das so spontan geklappt hat. Auch nochmal an dich, Almut. Vielen, vielen Dank.
Genau. Ja, auch.
Almut von auch ungeschlagen übrigens gestern auf der Party, schwanger bis eins. Das
absolut. Absolut Credits.
Ja, euch auch vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja. Noch kurz, wir gehen jetzt in die Sommerpause für euch da draußen. Wir sind jetzt weg. Und bald wieder da. Wann, wissen wir noch nicht. Also, tschö.
Tschö. Tschö. Tschö.